Buster Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhorn.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, hier ist Folge 323 am 14. Mai. Das Jahr, das wir schreiben, ist 2026 und der Mann mit der Glatze, das bin ich, Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Buster Berlin, dem alternativlosen Podcast. In dieser Woche in der Feiertagsedition im linken Berlin ist das aber ein bisschen problematisch. Himmelfahrt, der Bollerwagen an Herrentag und dann auch noch Brückentag, das geht gar nicht. Das Auto ist und bleibt ein Staatsfeind auf vier Rädern.
Boah, ist ganz schön schnell. Boah. Wuhu! Wuhu! Yeah! Wuhu! Schneller! Go, go, go!
Nein, diese Frau am Straßenrand hat keinen Schlaganfall. Sie steht wahrscheinlich auch nicht unter Drogen. Das ist Marie von der Initiative Berlin Autofrei. Die ist leider gescheitert. Es gab nicht genug Unterschriften. Witzig, der Grund ist übrigens leider das Wetter. Also das Klima ist so, wegen der Klimaerkältung, es war zu kalt, deswegen konnten sie ihre 170.000 Unterschriften nicht zusammenkriegen.
Im Winter, da haben sie gesagt, wären quasi die Stifte eingefroren, deswegen konnten sie da nicht sammeln.
Ja. Bedeutet für die deutsche Hauptstadt, dass das Automobil nicht aus der Innenstadt verbannt wird. Und dieser Vorgang steht exemplarisch für das, was auch in der großen Politik passiert.
Ja, eine kleine Gruppe von Ministern und Parteisoldaten trifft Entscheidungen für Millionen von Menschen. Aus einer moralisch überhöhten Position heraus, weil es ja gut für uns ist, weil es doch das Richtige ist. Doch fragt man das Volk, da sagt es, nee, danke. Grüße an Union, SPD, Grüne und Linke.
Das Volk will keinen Krieg mit Russland. Die meisten Bürger wollen auch keine teure Energiewende, wenn man ihnen mal erklärt, was das wirklich bedeutet. Mhm. Sie wollen vermutlich auch nicht den Unterhalt von Millionen Migranten zahlen. Und Steuererhöhungen schon mal gar nicht. Die wollen einfach nur in Ruhe und Frieden leben.
Ja, doch die Regierung zeigt den Mittelfinger und sagt, fahrt zur Hölle, aber bitte CO2-neutral. Wir schauen uns heute einige Zahlen und Fakten an, die euch da blass werden lassen. Außerdem haben wir heute ja von der Jugend bis zum Rentner einiges zu bieten. Auf geht's in den ersten Themenblock.
Ja, auf geht's in den politischen Frühjahrsputz. Wir müssen den Dreck von Buster Berlin Folge 322 aufräumen, denn die Folge hat ein wenig Staub angesetzt.
Also jetzt nicht, was ihr denkt, die ist immer noch top aktuell, aber es ist neuer Irrsinn dazugekommen.
Vor einer Woche haben wir über unsere lieben Kleinen gesprochen, über unsere Kinder, über die Indoktrination in den Schulklassen und Kindergärten. Und schon gibt's wieder Neuigkeiten zu dem Thema. Die werden uns präsentiert von Bahar Arslan und Nicole Schweiß.
Für eine wehrhafte Demokratie, für eine wehrhafte Schule. Hi, mein Name ist Bahar Arslan und ich bin Dozentin und politische Bildnerin. Und neben mir ist
Nicole Schweiß. Ich bin auch in der politischen Bildungsarbeit tätig, in der Antidiskriminierungsarbeit. Und ich hoste den Podcast Kleine Pause, Podcast-Begegnungen in der Teeküche.
Wir supporten den SLP-Adenauer-Bus, weil
Demokratiebildung an Schule so, so wichtig ist.
Leute, bevor ihr jetzt meckert, weil Nicole Schweiß Schule statt Schulen sagt, und weil sie dringend einen Termin beim Logopäden bräuchte, stopp! Nicole ist Lehrerin, und zwar Deutschlehrerin, die weiß bestimmt viel besser, wie man richtig spricht, als ihr. Mhm. Und wir finden sie mit ihrem Podcast auch noch auf dieser Internetseite. Coalition for Pluralistic Public Discourse, gefördert vom deutschen Außenministerium. Vermutlich Förderbeginn unter Annalena Baerbock.
Ich bin mir sogar sicher. Und ihr werdet nicht glauben, was für spannende Themen da besprochen werden. Na, habt ihr in Folge 322 denn alle gut aufgepasst? Denn jetzt wird abgefragt. Das waren unsere Top-Themen der Indoktrination an Schulen. Also, kannst du dich erinnern noch, Kinderkanal?
Die Top 3, Antirassismus.
Richtig.
Queerer Kram.
Auch richtig.
Und frühkindliche Sexualaufklärung. Grabbelsack für Achtjährige und Masturbation im Windelalter.
Ja, genau, Benjamin. Dafür gibt's dann jetzt eine extra Runde Beutelspaß. Und jetzt darfst du uns mal vorlesen, mit was für Themen sich der Podcast von Nicole Schweiß in den vergangenen Wochen so beschäftigt hat.
Folge 118 mit Ti Tran Tao Tran. Die Episode thematisiert zudem den Mangel an vietnamesischer Literatur im deutschen Übersetzungsmarkt. Ah. die stereotype Erwartungshaltung an asiatische Schüler-SternchenInnen, Model-Minority-Mythos und die damit verbundene Diskriminierung im Bildungssystem.
Sieh an, anti-asiatischer Rassismus kommt gerne im Gewand von übersteigerten Erwartungen. Ja, Vietnamesen sind eine gute und brave Einwanderungs-Community. Sie sind gut in der Schule und fleißig auf der Arbeit. Achtung, Rassismuswarnung.
Folge 117 ist die nächste mit Tobi, Bianca und Marlon. Queere Literatur in der Schule. Gemeinsam fordern sie mehr queere Sichtbarkeit im Unterricht, zeigen, wie Literatur als Möglichkeitsraum wirkt und geben Lehrkräften konkrete Impulse für eine inklusivere Lektüreauswahl.
Sieh an, queerer Kram. Damit wäre das auch abgehakt. Und eine klare Empfehlung für den Deutschunterricht. Gelesen wird nur noch queere Literatur von vietnamesischen AutorsternchenInnen. Oh nein, schon wieder die Rassismus-Sirene.
Und weiter geht's mit Folge 115 mit Madita Oeming. Pornos und Pädagogik. Wege sexueller Aufklärung in der Schule. Madita gibt wertvolle Tipps, wie Erwachsene offene Gespräche über zum Beispiel Pornos und Sexting initiieren können und wie sie ihre Kinder gegenüber den Gefahren wie Cybergrooming und Grenzüberschreitung stärken.
Na, und damit wäre das Thema Grabbelsack und Beutelspaß auch abgehakt.
Madita hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Porno, eine unverschämte Analyse. Ist das nicht klasse? Hm. Ich hoffe, das gibt's auch schon als Schulbuchversion. In Queer und auf Vietnamesisch.
Ach, verdammt. Da ist schon wieder unsere Rassismus-Sirene.
Nicole Schweiß und die Rassismus-Sirene. Meint ihr, da gibt's vielleicht irgendeinen Zusammenhang? Oh ja, na klar.
Wir supporten den SAP-Adenauer-Bus, weil...
Die beiden Lehrerinnen befürworten den Einsatz des Adenauer SRP an Schulen. Adenauer SRP, was war das denn noch gleich?
Wenn ich diesen Stöpsel im Ohr habe, höre ich mich selbst. Ich höre ein Echo, ich kann sie auch nicht klar hören. Jetzt muss ich es reinstecken, weil ansonsten es ein Problem ist. Ich würde sehr gerne mich mit Ihnen unterhalten und würde darum bitten, dass wir das Interview einfach ohne Einordnung auch Ihrerseits einfach ganz normal weiterführen.
Das Zentrum für politische Schönheit agiert auf unterschiedliche Weise gegen die AfD. Es störte das Sommerinterview von Alice Weidel, es versuchte einen Parteitag zu verhindern und hat eine Internetseite erstellt, die AfD-Politiker zu Fahndungsobjekten macht und als Verbrecher darstellt.
Die steuerfinanzierten Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen fordern, Adenauer SRP und das Zentrum für politische Schönheit soll an die Schulen. Und siehe da, es ist gelungen.
Protestbus gegen AfD sorgt an Weiherschulen für Kontroversen. Das meldet die Kreiszeitung aus Süke in Niedersachsen. Das Aktionsbündnis Adenauer SRP besucht Gesamtschulen in Weihe. Im Bus sitzt eine Alice Weidel-Puppe in einer nachgebauten Gefängniszelle.
Ja, habt ihr richtig gehört. Die Parteivorsitzende der AfD wird in diesem Bus als Kriminelle dargestellt, die in einer kleinen Zelle sitzt. Und damit rollt man dann an die Schulen.
Sind die irre? Welche Schulleiter lassen denn sowas zu? Der Adenauer-Bus hat mehrfach versucht, demokratische Vorgänge zu behindern. Das ist eigentlich antidemokratisch. Machen die jetzt Antidemokratieunterricht an Schulen?
Nee, kann ich dich beruhigen? Die ARD ist sofort zur Stelle, um das richtig einzuordnen. Demokratie auf dem Stundenplan in Hamm. Das Kunstprojekt Adenauer Bus, eine Aktivistengruppe, macht Station an der Arnold-Freimuth-Gesamtschule in Hamm.
Wird vom Westdeutschen Rundfunk vielleicht auch eingeordnet, dass es vielleicht antidemokratisch ist, eine Partei mit antidemokratischen Methoden zu bekämpfen?
Ja, und ob? Es wird der Schulkoordinator Christoph Hölscher zitiert. Sein Urteil: Adenauer Bus ist mit Unterricht vereinbar. Die Kinder beschäftigen sich heute mit dem Grundgesetz und mit Demokratie. Wenn dabei herauskommt, dass es mit einigen Parteien schwierig ist, auch mit Gewählten, die im Bundestag sitzen, ist das nicht mein Problem, sondern eher ein Problem dieser Parteien, wenn das nicht zusammenpasst. Und es kann sein, dass es nicht zusammenpasst.
Ich finde das wirklich unfassbar. Der Typ ist Pädagoge. Der hat offensichtlich eine wichtige Position an einer Schule und er sagt, die Schüler beschäftigen sich mit dem Grundgesetz und wenn es da bei irgendwelchen Parteien, die im Bundestag sitzen, nicht zusammenpasst, dann ist das Problem der Parteien, die im Bundestag sitzen. Damit meint er aber selbstverständlich genau eine Partei und offensichtlich wird im Unterricht erstmal von den Schülern erarbeitet, welche Partei nicht zum Grundgesetz passt. Aber das ist nicht die Aufgabe von Schülern. Das ist auch nicht die Aufgabe des Zentrums für politische Schönheit. Das ist tatsächlich die Aufgabe des Landesamts für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen und des Bundesamts für Verfassungsschutz. Schwierig genug. Man sollte den Schülern vielleicht mal beibringen, wo die Probleme des Landesamts und des Bundesamts sind. Mhm. Nämlich, dass sie nachgelagerte Behörden des Bundesinnenministeriums und des Landesinnenministers sind. Das sollten meine Kinder mal erklären und da wirklich Demokratiearbeit machen und auch Demokratiekritik machen. Sie ihnen erklären, wo die Probleme sind, wenn man so gegen die AfD arbeitet. Das wäre wirklicher Demokratie- und Grundgesetzunterricht. Was hier passiert ist, dass das Grundgesetz angeblich ins Feld geführt wird, um eine Partei zu verbieten, die aber gar nicht verboten ist. Man sagt den Schülern letzten Endes, eigentlich müsste die Partei verboten sein. Die Schüler werden fragen, warum ist sie denn nicht verboten? Und dann wird man sagen, naja, das ist ja ein bisschen schwierig, wir hatten mal das NPD-Problem und so weiter und so fort. Aber Leute, so tief geht das wahrscheinlich gar nicht. Das reduziert sich am Ende des Tages auf scheiß AfD. Nämlich genau das, was der Adenauer-Bus ständig abspielt.
Ja, aber Moment.
Also es geht nicht um Parteien.
Er hat doch von Parteien gesprochen.
Die Grünen, würde Herr Seehofer sagen. Die Grünen sind die Partei, die den Wohlstand dieses Landes bekämpft hat. Und zwar in den letzten Jahren in Tateinheit mit der FDP. Mit was noch gleich? Könnt ihr den Schülern da auch gleich mal erklären, was das eigentlich für eine Partei gewesen ist. Und mit Olaf Scholz. Die haben den Wohlstand unseres Landes unterminiert und damit die Grundlage für Armut geschaffen. Das ist aus meiner Sicht antidemokratisch und da sollten wir mal ran mit dem Grundgesetz. Leute wie Ulrike Herrmann von der Taz, die von grünem Schrumpfen sprechen und sagen, Chemieindustrie in Deutschland, nee, so what, das geht nun wirklich nicht. Erklärt das doch mal den Leuten, die in der Chemieindustrie arbeiten. Die werden sagen, das ist aber antidemokratisch. Kann das mit dem Grundgesetz vereinbar sein? Das sind doch Probleme. Aber nein, ihr fokussiert euch auf genau eine Partei. Nein. Auf die AfD.
Er hat Parteien gesagt. Ich bleib dabei.
Er hat Parteien gesagt, die im Bundestag sitzen.
Richtig, ja.
Der Schulkoordinator sagt also, es ist das Problem der AfD, wenn gegen sie agitiert wird. Selbst schuld. Wenn die AfD keine hunderte Millionen Euro Stiftungsgelder bekommt wie ihre Konkurrenz. Selbst schuld, wenn sie keinen Bundestagsvize bekommt. Selbst schuld, wenn Verfassungen geändert werden gegen sie. Selbst schuld, wenn ihre Mitglieder und Funktionäre ausgegrenzt werden, ihnen die Konten gekündigt werden. Selbst schuld. Sollen sie halt eine andere Politik machen. Und ich verrate euch, was das für eine Denkweise ist. Selbst schuld ist die Denkweise. Und die kannst du weiterdenken. Selbst schuld, wenn sie verprügelt werden. Selbst schuld, wenn es Attentate auf sie gibt. Ja. Selbst schuld, wenn ihre Zentralen zerstört werden. Selbst schuld, wenn die Plakate zerstört werden. Und so weiter und so weiter.
Sollen sie doch nicht in der AfD sein.
Selbst schuld, wenn auf Donald Trump geschossen wird. Selbst schuld, wenn Charlie Kirk erschossen wird. Selbst schuld, hätten sie halt anders machen sollen. Alter, die wissen gar nicht, was die da sagen. Und solche Leute unterrichten unsere Schüler. Das ist wirklich grauenhaft. Und es kommt noch besser.
Meinst du?
Ja, jetzt.
Ja, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, so läuft das ja in den Schulen. Laut Westdeutschem Rundfunk gab es 800 Bewerbungen für den Besuch des Adenauer SRP. Das sind dann wahrscheinlich 800 Schulen mit 800 Schulkoordinatoren oder Schulleitern, mit Sozialarbeitern oder Lehrern. Und die sind alle der Meinung, dass die AfD genau so bekämpft werden muss.
Also bis zu 800 Mal haben wohl Schulen den Adenauer SRP eingeladen. Und da gibt's dann in den Kollegien offensichtlich keine Leute, die sagen, sag mal, tickt ihr eigentlich noch alle richtig? Guck doch mal, was dieses Kollektiv, das ihr Künstler nennt, eigentlich so macht. Ich finde das nicht richtig. So sollten wir unsere Kinder nicht indoktrinieren. Das Kollegium scheint nicht den Arsch in der Hose zu haben, den Mund aufzumachen. Weil das Kollegium glaubt, dass es in dem Kollegium eine Mehrheit von Linken, Linksextremen und Grünen gibt, die das genau so wollen. Und Demokratie. Solch ein Schweigekartell habt ihr in dem Kollegium aufgebaut. Es ist wirklich fürchterlich. So, und den Kindern pflanzen sie in den Kopf, scheiß AfD. Damit die Kinder nie auf die Idee kommen, diese Partei zu wählen. Und so retten sie am Ende unsere Demokratie.
Ja, aber Demokratie bedeutet, dass die Bürger selber entscheiden dürfen. Und möglichst ohne Agitation, mit möglichst neutralen Informationen. Demokratie bedeutet, es ist verboten, den Kindern beizubringen, was sie wählen dürfen. Aber genau das Gegenteil passiert.
Mit Antirassismus Klimaideologie und Gender Studies werden unsere Kinder eindeutig zu gewissen Parteien erzogen. Denn es sind doch genau die Parteien, die für dieses Thema stehen. Es sind die Parteien, die selber gendern. Na, welche sind das wohl? Es sind die Parteien, die von Zuwanderung als Lösung sprechen und die jederzeit die deutsche Industrie opfern, wenn ihnen dafür das Versprechen der CO2-Neutralität gemacht wird. Und das, liebe Leute, ist der nächste Skandal. Denn das ist das Gegenteil von Bildung. Das ist eigentlich eine Missbildung. Und es ist erneut ein Missbrauch von Kindern. Diese Lehrer, diese Aktivisten und diese Politiker, die dahinter stehen, wollen fremde Kinder fordern, als formen, als wären sie ihr eigenes Eigentum. Und sie formen sie ja offiziell in eine gewisse Parteienlandschaft. Hm. Denn kein AfDler würde jemals auf die Idee kommen zu gendern. Auch kein CDUler gendert. Ja. Es gendern Linke, es gendern Grüne bis zum Kotzen und es gendern Sozialdemokraten. Hm. Jedenfalls einige von ihnen. Wisst ihr was? Wenn überhaupt jemand ins Gefängnis kommen sollte, dann sind es genau diese Leute. Hände weg von den Köpfen unserer Kinder.
Today is the 9th of May. You know what day this is. It's Europe Day. Today we reflect on what brings us together, what makes us uniquely Europeans. It's our capacity to both treasure our differences and find strength in unity.
Darf ich übersetzen? Heute ist der 9. Mai. Weißt du, was das für ein Tag ist?
Natürlich weiß ich das. Das ist der Tag des Sieges gegen den Faschismus. Ende des großen Vaterländischen Kriegs. Aber was hat denn Flinten-Uschi damit zu tun? Sag bloß, ihr Vater war ein Nazi-Verbrecher.
Nein, das ist eine Verwechslung. SS-Mann Karl Albrecht Oberg ist nicht der Vater von Ursula Gertrud Albrecht.
Ursula Gertrud Albrecht?
Ja.
Das ist der Name von Uschi von der Leyen? Ich dachte, es wäre eine adlige Uschi. Aber nein, Albrecht war natürlich auch ein ganz wichtiger. Das erzählen wir euch aber ein andermal. Er war nicht der Gründer von Aldi.
Nein.
Aber der Erfinder des Zellerlochs. Auf jeden Fall bin ich beruhigt, dass er kein Nazi-Verbrecher war.
Ich darf mal weiter übersetzen. Mhm. Es ist Europatag. Heute denken wir darüber nach, was uns zusammenbringt, was uns einzigartig als Europäer macht. Es ist unsere Fähigkeit, unsere Unterschiede zu bewahren und die Stärke der Einheit zu finden.
Oh Gott, ich glaube, ich muss mich schon wieder übergeben.
Benjamin, das sind doch schöne Worte. Was passt dir denn jetzt nicht?
Vielleicht ein letztes Mal AfD-Wähler verstehen, die Expressversion. Ist so ein Service von Buster Berlin, den bringen wir immer mal wieder. AfD-Wähler sind Menschen. Sie sind Bürger mit Meinungen und Erfahrungen. Was sie aber verabscheuen, ist die elitäre Kaste von Besserwissern.
Ja.
Damit meine ich Ursula von der Leyen und ihre EU-Kleptokraten. Die drehen teure Werbeclips mit lahmen Schwurbelaussagen. Wen überzeugt denn das? Ja. Glaubt ihr wirklich, da sitzt irgendwer vor X oder YouTube, sieht diesen Clip von Ursula von der Leyen und denkt sich, geil, Mann, thank God I'm an European. Nein, das interessiert wirklich niemanden.
Mhm. Aber warum machen sie es dann? Ich verstehe es nicht.
Na, weil sie das Geld haben.
Ach, ja.
Weil sie dein Geld haben. Weil sie Budget haben. Weil sie ihr System aufgebaut haben und tausende Nutznießer daran sehr gut verdienen. Und die eitle, machtgeile Ursula Gertrud Albrecht steht an der Spitze und freut sich, dass sie so ein tolles Propagandavideo geschenkt bekommen hat. Mhm. Das in etwa ist die Meinung der AfD-Wähler. Meine übrigens auch. Und noch was. Wir bezahlen mit unserer Arbeit diesen ganzen Bums. Meine Lebenszeit geht drauf für diese gender-vietnamesisch Antirassismuslehrer. Mhm. Für die ganze Kampagne gegen die beliebteste Partei Deutschlands und für die Europäische Union. Da kriegen die Bürger wirklich das kalte Kotzen. Und das ist der Grund, warum sie AfD wählen. Expressversion.
Nun ja.
Was, du willst die Extended Version hören? Okay.
Vielleicht der Mittelteil. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen ernüchternd, aber mal zurück zum Thema. Europa ist großartig. Es ist wunderbar. Der Geist ist Freiheit, die Seele ist Stärke und die Verkörperung ist die Europäische Union.
Das hast du schön gesagt. Das klang fast wie diese heilige Dreifaltigkeit.
Ja, doch sie wird bedroht von außen, Benjamin. Ja, von dunklen und bösen Mächten. Die EU ist in Gefahr und diese Schlacht wird in Deutschland zwischen Gut und Böse gekämpft.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende. Die Zeitenwende trifft nicht nur unser Land, sie trifft ganz Europa. Wir wissen, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wird, das hat Bestand, auch in dieser Zeitenwende und darüber hinaus.
Russland hat die Ukraine angegriffen. Olaf Scholz schaltet nur wenige Tage später in den Modus Operandi, den Modus Zeitenwende. Er kündigt eine sofortige Aufrüstung an. 100 Milliarden Sonderschulden für Kriegsgerät und Armee. Jedes Jahr mehr als 2% der Wirtschaftsleistung in Rüstung.
Ja, aber was meinte der Kanzler mit der Zeitenwende? Meinte er deutsche Verteidigungspolitik?
Oder geht das am Ende in eine ganz andere Richtung? Im Januar, Februar 2022 war das noch nicht ganz klar. Hören wir doch mal die deutsche Verteidigungsministerin.
Ja, ihr hört richtig. Das war eine Frau, Ministerin, eine weiblich gelesene Person, die in ihrer Jugend nicht gemustert wurde, die nicht zum Bund musste, die keinerlei praktische Erfahrung in das Amt gebracht hat und vielleicht auch deswegen eine brutale Bruchlandung hingelegt hat.
Das war doch bestimmt Annegret Kramp-Karrenbauer.
Nee, das war ihre Vorgängerin.
Ursula von der Leyen.
Nee, auch wenn alle Kriterien auf sie zutreffen, das war ihre Vorvorgängerin. Es war dieses militärische Leichtgewicht.
Mich hat ganz aktuell ein Schreiben der Ukraine aus der Botschaft erreicht, doch bitte zu unterstützen in Bezug auf Ausstattung. Da geht es um Helme. Wir haben das sofort geprüft und wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern. Auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite. Das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen.
Genau, Helme sind keine Waffen. Denn Waffen würden die Deutschen ja sicher nicht liefern.
Ja, sicher nicht.
Er soll schon eine Minenexplosion überstanden haben. Der Leopard 2, deutscher Panzer auf dem ukrainischen Schlachtfeld.
Natürlich liefert Deutschland Waffen. Ein riesiges Arsenal haben wir geliefert. Und dazu noch eine Menge Geld zum Verpulvern. Aber da fehlt ja noch was. Es gibt ja noch diese eine Waffe. Die haben wir noch nicht geliefert.
Ja, noch nicht. Ist aber nur noch eine Frage der Zeit. Eine Frage von Tagen. Eine Frage von 24 Stunden.
Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.
Friedrich Merz fordert Taurus in die Ukraine. Krass.
Ja, krass. In der Ukraine, da hat man schon gefeiert.
Ja, die haben es wirklich geglaubt. Ja. Da hat wohl keiner mit Friedrich Merz gerechnet. Als Oppositionspolitiker forderte er Taurus für die Ukraine. Wenn er dann Kanzler ist, nun ja, Baron von Münchhausen auf seiner Kanonenkugel mit dem Pinocchio-Zinken, unser Kanzler.
Aber Moment, wenn wir Olaf Scholz und Friedrich Merz jetzt mal vergleichen, dann ist das Steinschleuder mit Atombombe zu vergleichen. Denn Olaf Scholz hat ja bei seinen Sonderschulden nur 100 Milliarden veranschlagt.
Der CDU-Mann Friedrich Merz hat gleich die Verfassung geändert. Rüstungsausgaben sind von der Schuldenbremse ausgenommen. Wir können unser Geld raushauen, wie es uns passt.
For as long as it takes.
Aber warum? Was ist denn das Ziel?
Ukraine must win the war.
Ach richtig, das ist das Ziel. Die Ukraine wird den Krieg gewinnen. Und solange das nicht passiert, kaufen wir für Milliarden Euro Kriegsgerät, finanzieren etwa 700.000 ukrainische Bürgergeldbezieher in Deutschland und wir bezahlen ukrainische Renten in Deutschland und in der Ukraine.
Allerdings ist ja nicht jeder so überzeugt davon. Ne? Slava Ukraini hört man kaum noch. Ukrainische Flaggen sind aus den Fenstern verschwunden. Wir müssen die Deutschen jetzt schon irgendwie anders überzeugen. Ich habe da eine Idee. NATO-Vertreter treffen sich mit Filmproduzenten. Die einen haben viel Geld und ein wichtiges Anliegen. Die anderen können den Stoff machen, aus dem die Träume sind. Krieg trifft Kino. Klasse.
Es ging darum, dass Filme zugunsten der NATO gedreht werden sollen. Also junge Frauen und junge Männer sollen so begeistert sein, dass sie sagen, ich gehe unbedingt zur Armee. Das ist ja ein fantastischer Job. Es soll nicht mehr die Schrecklichkeit des Krieges gezeigt werden, sondern positiv über die NATO und die Bedingungen, dort zu dienen, berichtet werden.
So berichtet es der linken Politiker Gregor Gysi.
Die NATO will Künstler kaufen, um für den Krieg zu werben. Ist es nicht skandalös?
Ehrlich gesagt, ich halte das für ziemlich skandalös. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Tote Kinder, tote Frauen, vergewaltigte Frauen, unverstümmelte und tote Männer. Es ist einfach schrecklich.
Es geht schon lange nicht mehr um die Ukraine. Eigentlich ging es nie um die Ukraine. Könnt ihr euch noch erinnern? Von Anfang an haben sie gesagt, es ist ein Krieg gegen uns. Russland greift uns an.
Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein. Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin.
Der Russe steht wieder vor Berlin. Das hat Baerbock gesagt. Das ist die Politik der deutschen Bundesregierung. Da macht es keinen Unterschied, ob die FDP in der Regierung sitzt, ob die Sozialdemokraten den Kanzler stellen, ob die Friedenspartei, die Grünen im Außenministerium sitzen oder die Union den Kanzler stellt.
Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Der Mann, der hier so mutig vom Krieg redet und eure Söhne in den Tod schicken wird, der hat immerhin die Grundausbildung gemacht. Das prädestiniert ihn natürlich zur Kriegsvorbereitung gegen Russland. Und die tut auch dringend Not.
Wir müssen eben hier und heute abschreckungs- und verteidigungsbereit sein, fähig zum Fight tonight.
As long as it takes, sind wir ready for the fight tonight to defend Butscha bei Berlin.
Immer sogenannte Emergency Sessions, also immer wieder, weil der Krieg ja, das ist in Englisch, ongoing ist.
Das denken sich unsere geistreichen Politiker aber nicht alleine aus. Da bekommen sie Schützenhilfe aus Hollywood, also aus dem neuen Hollywood, aus NATO-Wood.
Die NATO spricht von einem Fight Tonight, den wir uns vorbereiten müssen und das ist auch in unserem Blick. Im Moment gehen unsere Planungen dahin, 2029 als Annahme, dass Russland 2029 bereit ist, großmaßstäblich auf uns anzugreifen, dass das weiter richtig ist. Aber wir stellen uns eben auch darauf ein, dass früher ein Angriff in einer kleineren Form stattfindet.
Sagt Generalleutnant Alexander Sollfrank. Die Zeitenwende nimmt langsam Gestalt an. Es wird gerüstet, was das Zeug hält. Beispielsweise in Hamburg. Da hat die Bundeswehr im September eine Übung abgehalten, und zwar mit zivilen Organisationen.
Wir müssen dringend die Schnittstellen zwischen den Blaulichtorganisationen, den Behörden und der Bundeswehr natürlich üben. Anders geht's nicht. Wir müssen solche Dinge üben. Wer ist zuständig im Falle?
Im Falle, dass der Russe bald vor Hamburg steht. Darum üben Feuerwehr, Polizei, Behörden oder auch ziviler Katastrophenschutz mit schwer bewaffneten Soldaten. Gefunden haben wir das übrigens bei Sat.1 Regional Norddeutschland. Mein zweitliebstes Programm nach RTL West, muss ich sagen. Ja. Die sind richtig gut. Also Sat.1 Norddeutschland, das ist echt ein gutes Programm für die Zeitenwende. Da habe ich gleich mehrere schöne Militärvideos gefunden. Sat.1 war auch dabei, als eine Militärdrohne durch den Hamburger Hafen schipperte.
Der Name Kraken Scout Medium. Entwickelt vom britischen Unternehmen Kraken, in das sich der norddeutsche Werftenverbund Naval Vessels Lürssen eingekauft hat.
Das Boot ist, so wie es hier ausgeprägt ist, in der Grundstufe liegen wir bei ca. 300.000 Pfund. Ja, und nach oben ist der Preis dann offen, je nachdem, was der Kunde sich dann am Ende auch für Ausrüstungsgegenstände überlegt.
Nach oben offen, sagt der freundliche Mann von Rheinmetall. Denn die stecken hinter diesem Firmenkonstrukt. Noch habe man zwar keinen Vertrag für das gute Stück, aber keine Sorge, das wird schon, denn die Milliarden sitzen locker.
So locker, dass die deutsche Industrie schon feuchte Träume bekommt. Der NDR berichtet vor 2 Monaten, Militärfahrzeuge made by VW Osnabrück. Im Osnabrücker Volkswagenwerk sind unter Geheimhaltung 2 Militärfahrzeuge entwickelt worden.
Januar im SWR, Daimler Truck liefert 7000 Militär-LKW nach Frankreich. Der LKW-Hersteller hat einen Großauftrag des französischen Verteidigungsministeriums erhalten. Das Geschäft dürfte Daimler Truck Milliarden in die Kasse spülen.
September, schreibt die ARD, Deutz steigt ins Geschäft mit Militärdrohnen ein. Der Motorenbauer Deutz ist der älteste der Welt. Nun baut Deutz sein Rüstungsgeschäft aus und übernimmt einen Zulieferer für Militärdrohnen.
Merz, der Norddeutsche Rundfunk, schreibt, Salzgitter AG will verstärkt an Rüstungsindustrie liefern. Salzgitter-Vorstandschef Gunnar Gröbler geht davon aus, dass das Unternehmen von den Bundesmilliarden für Rüstung und Infrastruktur profitieren wird. 2024 ist der Stahlhersteller in die roten Zahlen gerutscht.
Aber nicht nur die bekannten Industriegiganten profitieren von der Zeitenwende. In Thüringen knallten schon vor über einem Jahr die Sektkorken. Die angespannte Lage in Gotha löste sich in Wohlgefallen auf. Die Thüringer Allgemeine Zeitung schrieb, Großauftrag der Bundeswehr sichert Zukunft für Gotha Werk. Gotha. Schmitz Cargo Bull liefert von Gotha 9.700 Anhänger an die Bundeswehr. Der größte Auftrag seit 1997 sichert dem Gothaer Werk langfristige Auslastung.
Land auf, Land ab fließen die Milliarden. Aber was kommt dabei eigentlich rum? Die Zeitenwende ist jetzt ja 4 Jahre alt. Da ist es doch höchste Zeit für eine Bilanz.
Oh nein, bloß nicht. Das geht nämlich leider nicht.
Wieso denn? Wie viele Zeitenwende-Projekte sind denn bereits umgesetzt?
Das kann das Verteidigungsministerium leider nicht beantworten.
Wieso?
Fragen zur Zeitenwende könnten die Zeitenwende gefährden. Das ist kein Scherz. Der linken Abgeordnete Dietmar Bartsch wollte vom Ministerium wissen, wie viele Projekte schon umgesetzt werden. Antwort?
Eine automatisierte, zentrale Auswertung aller Beschaffungsprojekte im Sinne der Fragestellung sei nicht möglich. Für eine valide Antwort müssten mehrere tausend Seiten händisch geprüft werden, was nicht geleistet werden könne. Der Aufwand sei nicht absehbar und könne zu Verzögerungen bei verteidigungsrelevanten Projekten führen.
Man kann ja schon froh sein, wenn das Ministerium nichts zu den Projekten sagt. Denn wenn wir etwas zu den Projekten erfahren, dann klingt das so.
Milliardenteures IT-Desaster. Neuer Digitalfunk der Bundeswehr ist Gefahr für Leib und Leben. Mit dem jetzt erstmals zitierbaren Bericht zur Funktestung in Munster werden nun weitere Fehler bekannt. Diesmal betrafen sie sogar einfachen Sprechfunk, insbesondere zwischen Kampfpanzern, in welche die neue Technik erstmals eingebaut worden war, etwa in den Leopard 2A7V. Nach dem Einbau wurden plötzlich selbst einfache Funksprüche nicht mehr nur nicht übertragen.
Passend dazu.
Das ist doch Munster. Das ist doch genau die Kaserne, wo Klingbeil und Merz neulich gewesen sind.
Wo der Vater von Klingbeil selbst gedient hat.
Und jetzt stell dir mal vor, 2 Panzer, im einen sitzt Klingbeil, im anderen sitzt Merz. Und auf einmal funktioniert die Funkverbindung nicht mehr. Und keiner weiß, ob sie jetzt schießen sollen oder nicht.
Da spielt man doch gerne wieder.
Im Zweifel besser zuerst schießen, Herr Merz.
Ja, passend dazu lesen wir bei NTV, mehr als 5 Milliarden Euro soll ein IT-Projekt des Rüstungskonzerns Rheinmetall für die Bundeswehr kosten. Der Bundesrechnungshof stellt dem Verteidigungsministerium unangenehme Fragen. Warum gab es keine reguläre Vergabe? Die Prüfer warnen vor einer Investitionsruine.
Ja, da geht's auch um diesen Richtfunk. Keine Ausschreibung, 5 Milliarden Euro an Rheinmetall. Was soll schon schiefgehen? Das finde ich echt geil. Keine Ausschreibung, weißt du? Ich sag mal, wenn eine Schule sich die Klassenreise finanzieren möchte und die Eltern so einen Kuchenbazar organisieren, dann muss es erst eine Ausschreibung europaweit geben. Aber wenn Boris Pistorius Zeitenwende spielt, scheiß drauf.
Zack, 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 ja. Naja, ich meine, wenn die Soldaten nicht funken können, dann wissen sie nicht, wann sie schießen sollen. Das kann tatsächlich Leben kosten. Und noch schlimmer, wenn sie nicht funken können, dann können sie auch nicht sagen, wann sie aufhören müssen zu schießen. Und das kann dazu führen, dass sie aufeinander schießen. Friendly Fire. Deutsche Soldaten schießen auf deutsche Soldaten.
Oh, das wäre ja nicht im Sinne der Zeitenwende.
Ja, das musst du pragmatisch sehen. Eine Granate, eine Panzerfaust oder eine Gewehrmunition ist zunächst mal Munition. Für die Rüstungskonzerne ist es entscheidend, dass sie gekauft, bezahlt und verschossen wird. Und wo sie landet, das ist jetzt ökonomisch unwichtig. Ob das jetzt ein russischer Körper oder ein deutscher Körper ist.
Guter Gedanke. Für das Bruttoinlandsprodukt und die deutsche Wirtschaft ist das ja egal. Jetzt denk das mal weiter. Ein deutscher Grenadier mit abgesprengten Beinen.
Ja?
Da wird ja aus dem Grenadier ein Amputier.
Gott.
Und so ein Amputierter ist ja eigentlich ein Segen. Der braucht ja eine Prothese. Da brauchst du ja Operationen, da brauchst du Reha, da brauchst du Psychologen. Das ist ja eine riesengroße Maschinerie. Der Amputier trägt mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei als der Grenadier.
Machen wir Witze? Nein. Sind wir geschmacklos? Auf jeden Fall. Genauso geschmacklos wie Boris Pistorius und die deutsche Industrie. Denn die Wirtschaftsbosse lecken sich die Finger nach dem Amputier. Sie retten ihre verkorksten Unternehmen mit Tod und Krieg. Sie liefern wie bestellt.
Wenn die Politik von diesen Unternehmern Klima will, dann machen sie Klima. Wenn die Politik von ihnen gendern will, dann machen sie gendern. Wenn die Politik den Krieg bestellt, dann machen sie halt Krieg. Wir haben zu dem Thema übrigens noch Dutzende Belege und Videos. Heute reicht es leider noch für zwei davon. Beides europäische Spitzenpolitiker. Und wir beginnen mit Viktor Orbán.
Orbán wurde in Ungarn deutlich abgewählt. Zuvor war er aber rund 16 Jahre an der Spitze Europas. Er war Teil der Treffen der Staats- und Regierungschefs. Da saß er mit Merkel, Macron, Scholz, Merz und Meloni zusammen. Auch mit NATO-Rutte.
Ach, dem Filmproduzenten aus dem NATO-Hauptquartier.
Ja, schöne Grüße. Viktor Orbán, der hat im Dezember eine Warnung ausgesprochen. In Deutschland hat das leider kaum einer mitbekommen. Wir haben darüber berichtet, aber Otto Normaldeutscher hat das nie gehört. Wir zitieren aus einem Agencia Nova-Bericht vom 6. Dezember 25.
Der Krieg steht unmittelbar bevor. Europa und mehrere Länder der Union bereiten sich auf einen Konflikt mit Russland vor. Bis 2030, erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Bei einem Treffen mit Aktivisten der regierenden Fidesz-Partei in Kecskemét erläuterte Orbán die von ihm sogenannten vier Phasen der Konfrontation.
Viktor Orbán war der Stachel in der EU. Von der Leyen und Co. haben ihn vermutlich gehasst. Aber er saß dennoch am Tisch. Er hat mitbekommen, worüber sie sprechen, worüber sie öffentlich nicht sprechen. Und er hat eine Ahnung von ihren Plänen. Und Viktor Orbán hat die vier Phasen der Konfrontation erklärt.
Die erste Phase beinhaltet den Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Die zweite die Verhängung von Wirtschaftssanktionen und die Beendigung der Zusammenarbeit. Die dritte die Diskussion über die Streitkräfte und den Übergang zu einer Militärwirtschaft, der sich derzeit vollzieht. Die vierte Phase ist die Konfrontation, sagte Orbán.
Phase 1, Abbruch der Beziehungen. War da was?
Nach Russlands Angriff auf die Ukraine gab es de facto keine Gespräche mehr. Olaf Scholz hat fast zwei Jahre nicht mit Wladimir Putin gesprochen. Annalena Baerbock ist Sergej Lavrov regelrecht aus dem Weg gegangen. Ursula von der Leyen spricht mit Putin? Sicherlich nicht. Phase 1 ist sofort angelaufen.
Phase 2, Wirtschaftssanktionen und Beendigung der Zusammenarbeit.
Begann ebenfalls im Februar 2022, wurde dann besiegelt mit der Sprengung der Gaspipelines in der Ostsee und aktuell hat die Europäische Union 20 Sanktionspakete gegen Russland beschlossen.
Phase 3, die Diskussion über die Streitkräfte und den Übergang zu einer Militärwirtschaft, der sich derzeit vollzieht.
Das hat Orbán gesagt. Und genau da sind wir jetzt. Pistorius fordert einen Aufwuchs und das stärkste Militär Europas. Merz faselt vom Fight Tonight und fordert eine Führungsrolle der Deutschen in Europa. Die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Deutschen Männern wird verboten, ins Ausland zu reisen. Der Krieg wird legislativ und exekutiv vorbereitet, Musterungen werden beschleunigt, Medien- und Filmproduktionen werden auf Krieg getrimmt, die deutsche Industrie wird mit Milliardenaufträgen geködert, zivile Fabriken werden zu Rüstungsfabriken. Phase 3 läuft auf Hochtouren.
Phase 4, die Konfrontation. Der Krieg gegen Russland. Oder sollten wir doch besser mit Präsident Putin reden?
Why talk to him? I mean, why? He's a war criminal. I mean, I'm a lawyer by profession, and I looked up the definition of war crimes and genocide, for that matter. And it is the willingness to get rid of, part of the nation or a whole nation. He has done steps for this, and he's a war criminal.
Das war die zweite europäische Spitzenpolitikerin, die wir euch vorstellen wollten. Das ist die estnische Spitzenpolitikerin Kaja Kallas. Reden mit Präsident Putin? Warum? Ich meine, er ist ein Kriegsverbrecher. Ich bin beruflich eine Anwältin und ich habe mir die Definition von Kriegsverbrechen und Genozid angeschaut.
Das hat Kaja Kallas gesagt, als sie Ministerpräsidentin von Estland war. Und was wurde sie dann?
Damals war sie Ministerpräsidentin eines klitzekleinen Landes am Rande der Europäischen Union. Aber dann, unter anderem nach diesem Auftritt, wurde sie die wichtigste Diplomatin der EU. Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der EU-Kommission. Meine Meinung? Sie wollen keinen Frieden. Sie wollen keine Verhandlungen. Sie wollen keine Diplomatie. Sie wollen Krieg.
And therefore I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
Annalena Baerbock sagt, wir kämpfen keinen Krieg gegeneinander, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland.
Kriegserklärung gegen Russland. So haben böse Zungen das interpretiert. Aber Gott sei Dank waren sofort Journalisten und Erklärer zur Stelle, die uns beigebracht haben, dass sie das so niemals gemeint hat. Ja, ja.
Mhm. Das war's mit unserem ersten Teil.
Schön was.
Ja, total heimelig. Aber wir wollen uns noch erstmal ausdrücklich bei euch da draußen bedanken, denn ihr habt uns dabei geholfen bei diesem Blog. Nach Benjamins Telegram-Aufruf vom Samstag, da gab's jede Menge Zuschriften von euch. Grüße speziell an Robby, Daniel, David und alle anderen, die uns da geschrieben haben.
Robby hat uns geschrieben und zitiert aus Wikipedia: Eine Hochrüstung in solchem Tempo musste unweigerlich zu wirtschaftlichen Problemen führen. Diese wurden aber weder von der militärischen noch von der politischen Führung berücksichtigt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen dieser rasanten Aufrüstung, die immense finanzielle Dauerbelastung und die sich eventuell daraus entwickelnden sozialen Folgen spielten für die militärische Führung aber keine Rolle.
Ach wirklich? Da ging es aber nicht um die Bundeswehr, sondern um die Wehrmacht.
Robby, also wirklich, ist das hier ein NS-Vergleich?
Bitte.
Da haben doch Deutschland die Brandmauerparteien das Patent drauf. Ach, du bist von den Grünen. Na, herzlich willkommen bei uns.
Sehr schön. Wir haben noch eine E-Mail von Daniel, der schreibt: Hallo ihr Wümse, ich bin letztes Jahr ins Handeln gegangen und habe mich zum Beistand für Kriegsdienstverweigerer fortgebildet. Seit gut einem halben Jahr begleite ich junge Männer, die ihren Antrag auf KDV so formulieren müssen, dass irgendein Begutachter ihm die staatliche Anerkennung zum Kriegsdienstverweigerer zuspricht. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anerkennung noch nicht mal vor dem Kriegsdienste per se schützt, sondern nach Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz nur vor dem Kriegsdienste mit der Waffe. Spezialthemen innerhalb der KDV sind rechtlich manchmal schwer zu fassen, denn die Gesetzeslage ist oftmals so schwammig, dass die ausführenden Behörden viel Mist bauen. Ach was.
Soweit erstmal von Daniel, aber es ist gut denkbar, dass wir das Thema Kriegsdienstverweigerung in den kommenden Wochen nochmal zum Schwerpunkt machen. Ja. Und an dieser Sendung werden wir jedenfalls schon mal einen Podcast verlinken, den Daniel uns geschickt hat, und da werden auch Fragen beantwortet.
Nicht den Podcast von Frau Schweiß?
Den Podcast von Frau Schweiß auf den Wunsch von Marcel. Wenn du den jetzt nochmal findest, kannst du den auch. Der heißt Eine kleine Pause. Der hat immerhin bei Spotify auch ungefähr 97 Bewertungen und eine 4,9 von 5 Sternen. Die ist besser als wir.
Verdammt.
Ja.
Wir zeigen euch jetzt übrigens nochmal unsere Telegram-Umfrage. Wir wollten ja wissen, Putin sagt, Krieg könnte bald enden. Orban sagt, EU wird Krieg führen. Was sagt ihr? Wird Deutschland einen Krieg mit Russland führen?
41% von euch sagen nein, 23% sagen weiß ich nicht.
18% befürchten ja bis 2030 und 16% meinen in den nächsten 10 Jahren.
Ja.
Soll ich sagen, wie ich abgestimmt habe?
Ja, bitte.
Ich habe gesagt, ja, bis 2030. Aber ich bin auch Optimist.
Ich habe nein abgestimmt, weil ich einfach glaube, dass der Aufwuchs nicht funktioniert und das Menschenmaterial nicht finden. Aber es stört ja die Ukraine auch nicht. Die führen ihren Krieg trotzdem weiterhin fort.
Ja, aber, also was habe ich jetzt auch wieder gesehen? Wieder irgendwie ein Stellvertreter von Zelensky, der auch wieder wegen Korruption verurteilt wurde und. Also natürlich schaffen die das mit unserem Geld. Aber unser Geld ist sehr endlich, wie wir in diesen Tagen sehen. Und wenn dann noch durch Bürokratie und verkorkste Verwaltung so viel verschwendet wird, also ich glaube eher baut Estland eine neue Schiffsflotte auf, als dass wir funktionierende Funkgeräte haben.
Mhm. Ich habe übrigens mir sagen lassen von jemandem, der beide Seiten ganz gut kennt, Ukraine und Russland, wie es da bei der Musterung abläuft. Also er ist ukrainischer Jude, der sein Geld aber vor allem auch mit Russen gemacht hat und wirklich ziemlich reich ist und in Deutschland wohnt und sich hier ganz gut gehen lässt.
Ja.
Und er hat gesagt, der Unterschied zwischen ukrainischer Musterung und russischer Musterung: die Russen werden zugeschissen mit Geld und gehen deswegen freiwillig zum Militär, und die Ukrainer werden brutal ins Militär geprügelt. Mhm. Das ist jedenfalls eine Meinung, die ich zu dem Thema gehört habe.
Und wir haben ja auch viele Videos gesehen, wie die Leute da von der Straße weggecasht werden.
Kriegsdienstverweigerung, tatsächlich, glaube ich, auch für uns noch ein Thema. Ja. Denn der Daniel hat geschrieben, dass das irgendwie geht bis 60, muss man das machen oder so. Mhm. Werden wir uns nochmal mit befassen. Aber ich habe ja auch schon eine Strategie.
Du?
Ja. Also wenn ich gemustert werde, sage ich zunächst mal, also ihr dachtet schon mit 18, dass ich T5 bin und Kriegsdienst untauglich. Was soll sich seitdem verbessert haben? Aber gut, ich werde es versuchen. Ich bin übrigens muslimischer, Veganer, Transsexueller und wähle AfD. Wollt ihr mich wirklich haben?
Naja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Und das würde mich dann mal interessieren. Weißt du, Beamte dürfen sich nicht zur AfD bekennen, weil sie sonst ihren Job verlieren. Wie ist denn das jetzt mit den Bundeswehrsoldaten? Plötzlich kriegt die AfD, weiß ich nicht, 70%, vor allem von jungen Männern, 70% Zustimmung bei Wahlen, weil die alle nicht zum Bund wollen. Oder
ja,
da geht's wahrscheinlich nicht. Ne?
Da gibt es schon einen Verfahrensvorschlag, den haben die Kollegen Roderich Kiesewetter und Toni Hofreiter gemeinsam ausgearbeitet. Die AfD-Wähler sind gleich in der ersten Reihe.
Ah.
Das ist die erste Welle des Angriffs, den wir fahren auf Moskau.
In neonblauen Uniformen, damit sie besser zu treffen sind, ne?
Hm. Naja, Agnes-Marie Strack-Stahlheim hat auch empfohlen, dass wir direkt in Stalingrad anfangen. Die werden direkt nach Stalingrad geflogen, die AfD-Wähler. Jetzt erst recht, ist das Motto. Stalingrad, jetzt erst recht, die Sommeroffensive 2026, produziert von Marc Rutte.
Weißt du was? Die gelingt. Ihr Lieben, nochmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Das hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Also Spaß, manchmal sind ja auch Themen dabei, wo einem alles andere als spaßig zumute ist, aber es ist toll, dass wir miteinander interagieren. Ihr kriegt ja auch eine E-Mail zurück, wenn ihr uns schreibt und das macht einfach Spaß. Gleiches übrigens bei den Kommentaren. Auch da habt ihr euch unter der vergangenen Folge wieder ins Zeug gelegt. Ich lese mal ein bisschen was vor. Kuss hat kommentiert.
Ja, Kuss zurück.
Omas, Opas, Eltern waren bis vor kurzem nur Umweltsauen. Jetzt sind sie noch dazu Rassisten. Die jungen Menschen tun mir leid. Sie wurden schon bei der Klimahysterie missbraucht und haben es bis heute nicht gemerkt. Der Missbrauch nimmt aber anscheinend kein Ende. Indoktrination, egal in welcher Form, hat in Schulen Hausverbot.
Ja, schön wär's. Wenn wir Schulleiter wären, wäre das wohl so. Oder Hausmeister.
Ja, ja. Dann haben wir Freidenker hat kommentiert, da ging es um dieses Video, was wir im ersten Block ziemlich als letztes haben, das Umtauschvideo. Du erinnerst dich, der Mann kommt in den Laden und will seine Unterhose. Ja, also. Oh Gott, welcher hat denn das Unterhosenvideo gemacht? Hä? Deckt sich so gar nicht mit meinem täglichen Erleben, täglichen Umsehen, täglichen Hören und hab's auch noch nie von irgendjemandem gehört, dass ein Mensch eine zumal noch am Leibe befindliche Unterhose umtauschen wollte. Hautfarbe egal. Und bei Satire sollte, nein, muss immer auch eine gewisse Beziehung zum Leben vorhanden sein, was hier nicht der Fall ist. Völlig korrekt.
Ja, ich bin ja heute wieder mit dem Rad gekommen. Mhm. Und ich bin auch heute mal wieder durch Neukölln geradelt, Karl-Marx-Straße und direkt neben mir ein Polizeiauto. Und ich bin ein gebranntes Kind, weil die mich da schon mal hops genommen haben wegen einer angeblichen roten Ampel, die ich überfahren haben soll. Das heißt, ich war echt so zitternd am Lenker, dass ich ja keinen Fehler mache. Weißt du was? Polizei ist ja so. Wenn man sie ruft und sie kommen, Freund und Helfer, Gott sei Dank sind sie da. Mhm. Wenn man sie nicht ruft und sie trotzdem da sind, ungefähr so nützlich wie Krievelmücken.
Richtig.
Wirklich, das Allerschlimmste. Ich bin immer in kompletter Angst.
Wir hatten einfach Angst.
Ja. Und vor allem in Neukölln, ja, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, da habe ich mega Angst vor denen, weil ich bin leichte Beute. Deutsch.
Weil an die wirklichen Verbrecher gehen die nicht ran.
Deutsch auf einem Fahrrad, offensichtlich harmlos, offensichtlich kein Großfamilienhintergrund. Die 90 Euro zocken wir jetzt mal eben ab. Genau. Das ist ein Beifang, den nehmen wir mit.
Ja,
den Trottel. Der hat sogar zwei funktionierende Lichter, eins vorne und eins hinten. Was ist denn das für ein Arschloch? So sind sie. Schöne Grüße an
Platz.
Kommissar Miri, der mich damals aufgeschrieben hat. Ah, nee, war nicht Miri, war auch nicht Abu Shaka, war auch nicht Remo. Ich werde es nicht sagen, wer es war, aber es war ein Kommissar. Es war auf jeden Fall ein Oberkommissar wahrscheinlich sogar.
Muss. Die Conny hat uns geschrieben, oder der Conny, wir hatten ja gescherzelt, wir fahren jetzt nur noch rückwärts, weil dann
das war
der
lustig.
Tank voll wird.
Das war richtig lustig.
Hier wird geschrieben, euer Energierückgewinnungsvorschlag war wirklich albern. Kann ja gar nicht funktionieren. Ich habe eine viel bessere Lösung gefunden. Ich habe die Anschlüsse von Tankanzeige und Motortemperaturanzeige vertauscht. Seitdem wird der Tank mit jedem gefahrenen Kilometer immer voller. Da aber das Kühlwasser gleichzeitig immer kälter wird, muss man im Winter damit leben, den Mantel anzubehalten. Sehr nett, sehr schön.
Hier habe ich was von Nadja aus Bern, aus Bundesbern.
Mhm.
Wir haben euren Podcast am 7.5. angehört und sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob ihr den Roadtrip nach Bern in die Schweiz macht. Ich dachte, es wäre Bern in Schweden.
Birn.
Also nein, ja, wir kommen absolut in die Schweiz. Das ist versprochen seit über einem Jahr. Wir haben immer gesagt, Leute, wir müssen in die Schweiz unser Schweizer Nummernkonto pflegen. Und deswegen kommen wir auch in die Schweiz, nach Bern.
Das stimmt. Und dazu sei natürlich gesagt, wir haben übrigens der E-Mail auch schon geantwortet, aber für euch. In Bern sind wir am 16. Juni.
Genau. Und danach geht es weiter nach Österreich. Es ist eine internationale Dreiländer-Tour.
Ja.
Nach Innsbruck.
Mhm.
Und von da Innsbruck geht es zurück über die deutsche Grenze.
Nach Nürnberg. Hm. Und danach sind wir in Weimar und abschließend am Samstag dann in Würzburg beim Kontrafunk-Geburtstag.
Ja, richtig. Weimar. Das wird mega. Ich bin sicher, dass wir die Sachsen-Anhalt-Wahl damit entscheiden werden.
Benjamin.
Na los, Weimaraner, jetzt los, haut mir die Hucke voll. Das ist nicht in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Aber trotzdem interessant. Also wir haben ja heute ein bisschen Zeit mitgebracht. Der erste Teil war ja sehr kurz. Das wird heute eine Rekordsendung.
Mhm.
Wir haben ja schon vor der Sendung ein bisschen diskutiert über Sachsen-Anhalt. Wir werden uns da garantiert nicht einmischen in diese Sachsen-Anhalt-Wahl. Aber wir werden sie natürlich beobachten und kommentieren. Aber wir werden den Sachsen-Anhaltinern nicht sagen, was sie tun sollen. Und ich kann auch wirklich sagen, ich finde das ganz schlimm, wenn es so eine Einmischung von außen gibt. Wenn da irgendwelche Berliner jetzt nach Sachsen-Anhalt fahren und sagen, was die machen sollen.
Ja, Wahlkampf,
und Wahlkampf helfen. Das finde ich ganz schlimm. Das ist ein Thema, das müssen die Sachsen-Anhaltiner entscheiden. Und wenn die entscheiden, es ist eine historische Chance, es ist ein historischer Moment. Und jetzt sorgen wir dafür, dass eine Oppositionspartei, die in Deutschland verfemt, bekämpft und fast schon verboten wird, dass die jetzt mal zeigen, ob sie auch tatsächlich doch ein bisschen regieren können. Ob die Welt untergeht, wenn die AfD in der Regierung ist.
Muss so sein.
Ob Sachsen-Anhalt abgespalten wird vom Rest des Bundesgebiets.
Abgesprengt.
Das wollen wir alle gerne wissen. Aber das müssen die Sachsen-Anhaltiner schon selber besorgen. Neulich gab es eine Umfrage, 41% AfD. Ich sag mal, das ist schon absolute Mehrheit oder es ist verdammt nah dran?
Nein, nein, weißt du, was das ist? Die größte Oppositionspartei der Welt. Ja, genau.
Ja, Roadtrip, wunderbar. Und in dem Zusammenhang übrigens auch vielen Dank für eure Schenkungen.
Richtig.
Ihr habt uns Geld geschenkt und guckt, was es bewirkt hat. Ich bin in meine männliche Macht gekommen. Mein Testosteronpflaster wirkt.
Ich dachte, du willst aufs T-Shirt?
Nein, ich habe ja gesagt, ich habe eine Hormontherapie begonnen, Testosteron jetzt für den Benjamin. Ich fühle mich großartig, richtig stark. Leider, kleine Nebenwirkung, ich habe meine Haare verloren. Also, weitere Schenkungen gerne hierher. Jeder Euro hilft. Hunderte von euch, vielleicht sogar Tausende, haben sich in den vergangenen Jahren auch schon beteiligt. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja.
So sieht die Dose dafür aus. Virtuell ist sie halb voll. Oder auch halb leer.
Wer weiß das schon, aber ganz im Ernst, nur wegen euch sitzen wir hier. Wir machen das auch für euch, also hauptsächlich, also Benjamin und ich machen das auch ein bisschen für uns, sind wir mal ehrlich. Also schon, wir müssen ja irgendwo auch unseren Frust mal rauslassen. Aber in erster Linie sind wir alle die Basta-Berlin-Gemeinde. Und je mehr dazu kommen, desto mehr Spaß macht's. Also Videos teilen ist schon mal eine große Hilfe. Einen Daumen da lassen, ein Abo machen ist eine sehr große Hilfe. Und natürlich eben auch die ein oder andere Schenkung, damit das Licht hier nicht ausgeht und wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Und deshalb die Schenkung, BEZ, das ist ja der Betreff, Überweisung oder
Schenkung, freigebige Zuwendung.
Genau.
Ja, genau.
Findet ihr alles hier unter dem Video oder auf basta.berlin. Und da ist ja auch unser Webshop mit unserem neuen Mimimi-Shirt. Ganz genau, in weiß und schwarz. Schaut euch das sehr gerne mal an. Gibt es noch viele andere Sachen. Und demnächst sogar noch mehr. Wir haben da einiges in Planung. Grüße an Michi.
Ja, zum T-Shirt gleich noch ein Wort. Aber vorher, also es hilft uns auch wirklich. Ich behaupte, wenn ich diese Sendung nicht hätte, dann wäre ich schon lange im Gefängnis. Aber ich vermute auch, weil ich diese Sendung habe, dauert es nicht mehr lang, bis ich im Gefängnis bin. Aber so könnt ihr wenigstens dabei sein und den Delikten folgen.
Also Gefängnis weiß ich nicht. Ich glaube, deine Zelle wäre eher ausgepolstert.
Ja. So, ja, der Unterschied ist, Gefängnis ist so, meine Zelle ist so.
Ja,
Mimimi-Shirt, wunderbar. Jetzt ist es also da. Das hier ist ein stilisierter Bundeskanzler. Ich glaube, das können wir so sagen. Der ist ja auch ein Sensibelchen. Ne?
Mm.
Er hat es ja auch wirklich nicht leicht. Kein Ahnung. Anderer Bundeskanzler vor ihm hat es so schwer gehabt.
Und dann ist er auch noch so pleite.
Ja, er persönlich ist er zum Glück schwer reich. Er persönlich hat sich ja von BlackRock das Geld in seinen Blasen lassen, aber vorher Steuergeld massiv reinblasen lassen, weil Friedrich Merz ist ja auch nicht nur ein Hobbyflieger, er ist auch ein privater Anwalt. Er ist ein ganz großer Wirtschaftsanwalt und guck mal, wie er das Geld abgezockt hat, als er die WestLB verkaufen sollte und nie verkauft hat.
Mhm.
Aber weißt du, wer mir gefällt? Der hat jetzt schon zum zweiten Mal in seinem Leben was Gutes gemacht. Und der Mann heißt Roman Posek.
Aha.
Ja, und Roman Posek ist Heimatschutzminister.
Ah, wo denn?
In Hessen.
Ah.
Er ist Innenminister von Hessen und CDU-Politiker und er hat gesagt, nicht so weinerlich sein. Innenminister rechnen mit Anzeigeflut von Spitzenpolitikern ab. Zielt er da etwa auch auf den Bundeskanzler? Die weinerliche Mimimose?
Na, auf jeden Fall auf Lars Klingbeil, weil der ist ja noch mimosiger.
Die nehmen sich vielleicht gar nicht so viel. Also das gefällt mir wirklich ganz gut. Politik muss auch einstecken können, sagt der hessische Innenminister. Und das ist ja auch der, der das Meldeportal Hessen gegen Hetze brutal zusammengeschrumpft hat.
Ja.
Also, da gehen mal Grüße raus an meinen neuen Freund, hessischer Innenminister.
Grüße. Wir haben noch ein Bild bekommen vom Volker, auch das möchte ich einblenden. Es bezieht sich ja auf das Hunter-Virus.
Ja.
So, und da wird ja gesagt, von Mäusen übertragen und hast du nicht gesehen. Und das hat uns der Volker geschickt. Malu Dreier sagt, niemand mit Mäusen im Haus sollte Weihnachten feiern dürfen. Wir erinnern uns ja noch in die Corona-Zeit. Malu Dreier, damals rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Ganz schön widerlich war das. Und
ja, also immer wenn einer von diesen Ministerpräsidenten das Amt verlässt, denke ich mir so, oh Gott, wieder ein Täter weniger in Amt und Würden. Das Problem ist, die Nachfolgen, das sind Mittäter. Mhm. Die tragen ja diese Parteien, diese Täterparteien leider weiter und das ist das Problem dabei. Wir haben auch eine Zuschrift gehabt, dass irgendwo, ich glaube im Badensischen, also rund um Karlsruhe, da gab es auch die Meldung, dass man seine Katze nicht mehr kuscheln soll,
ja,
wegen Corona.
Und auch, genau, und auch das gibt ja Vergleiche durchaus, also egal ob, wenn irgendein Virus aus der Tasche gezogen wird, plötzlich geht es wieder um Katzen und plötzlich geht es wieder um Masken, plötzlich geht es wieder, aber ich glaube, das machen wir vielleicht auch mal als Thema, wenn der Hype nicht hoffentlich nächste Woche schon wieder abgeflaut ist. Ich würde es mir wünschen.
Pass auf, ich erzähle dir eine Anekdote. Hintergründe aus dem Kontrafunk. Ich hatte ein Interview zum Thema Frau Dr. Witschel.
Ja.
Das ist eine Allgemeinmedizinerin aus dem Raum Dresden und sie sitzt aktuell im Gefängnis. Sie wurde verurteilt zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft. Wegen Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse, Maskenatteste, Impfzertifikate und Co. Und der Anwalt von ihr hat dann erklärt, was sie da in der Haft alles erleiden muss. Und da hat er erzählt, ihr Hund ist verstorben während der Haft. Mhm. Das hat sie sehr getroffen. Sie hat ihr Haus verkaufen müssen. Sie hat die Approbation verloren, das heißt, sie kann ihren Beruf auch nicht mehr ausüben, wenn sie rauskommt aus dem Gefängnis. Und sie leidet unter der Trennung ihrer Katze. Und während des Interviews habe ich das dann nochmal wiederholt. Hund verloren, Katze getrennt. Am nächsten Tag, dann in der Redaktionskonferenz, hat ein wichtiger Verantwortlicher des Kontrafunks gesagt, ja, also als es dann um die Hunde ging, da dachte ich ja schon so, also das ist jetzt hier die falsche Tränendrüse. Und ich so, wie bitte? Es mag ja sein, dass du das für die falsche Tränendrüse hältst, aber 40% der Hörer hatten schon mal einen Hund und hatten schon mal eine Katze und die wissen, wie fürchterlich das ist, wenn man da getrennt ist und wenn der Hund auf einmal stirbt. Und 60% haben es vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber so ist es. Deswegen machen wir in Zukunft ausschließlich Sendungen rund um das Haustier. Herr Joppa übt schon mal.
Richtig. Ja, man muss ja auch alle Sprachen, man muss ja jeden ansprechen da draußen.
Also, Hund und Katz.
Kannst du mal Miau machen?
Miau.
Sehr schön. Ich glaube, mit diesem Elan können wir in den nächsten Themenblock starten.
Jetzt schon? Oder?
Möchtest du noch nicht?
Nö, klar, wir starten hier. Los geht's.
Ja. So ist es. Wir starten in den zweiten Themenblock. Es gibt Politiker-Aussagen, die sind wirklich schlecht gealtert. Und die zeigen uns ja, was manchmal da auch für ein Quatsch erzählt wird. Eines der prominentesten Beispiele, wir schaffen das. Angela Merkel, August 2015.
Die Impfungen sind praktisch nebenwirkungsfrei.
Karl Lauterbach, Februar 22.
Lieber nicht regieren als falsch regieren, Christian Lindner, November 2017.
Die Förderung erneuerbarer Energien kostet pro Haushalt so viel wie eine Kugel Eis. Jürgen Trittin, Juli 24.
2004.
Ah, ja. Juli 4.
Russlands Industrie liegt in Trümmern. Ursula von der Leyen, September 22.
Wir halbieren die AfD. Friedrich Merz, Juni 23.
Und ein besonders schönes Fundstück, CDU-General Carsten Linnemann vor einem Jahr bei Markus Lanz.
Ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz viele überraschen wird. Er wird ein erfolgreicher Kanzler. Ich würde sogar so weit gehen, er wird einer der erfolgreichsten.
Ja. Kommt drauf an, wie wir Erfolg definieren.
Ja, und ich würde schon sagen, dass er viele überrascht hat. Viele CDU-Wähler waren ungefähr so überrascht wie ein Reh beim Wildwechsel von einem 40-Tonner.
Und wie gut die Stimmung gegenüber der Regierung ist, hat sich am Dienstag auch beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes gezeigt. Das Publikum war not amused.
Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Hat nicht viel gefehlt und DGB-Urgestein Hans Böckler wäre aus dem Grab gekrochen und hätte Merz mit seiner eigenen Krawatte erdrosselt.
Ist aber auch ein schwieriges Pflaster für den Kanzler. Der DGB ist traditionell SPD-Gebiet. Vorsitzende ist die ehemalige SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi.
Kein Wunder also, dass die Rede von SPD-Chef Lars Klingbeil einen Tag vorher beim DGB-Volk deutlich besser ankam. Schließlich sang er dort ja auch seinen alten Gassenhauer. Eine neue Steuer ist wie ein neues Leben.
Für mich ist völlig klar, es kann keine Einkommensteuerreform geben, bei der nicht auch die Spitzenverdiener in diesem Land mehr bezahlen müssen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wollen wir auch durchsetzen und dafür kämpfen wir.
Bravo! Und auch sonst unterschied sich die Klingbeil-Rede komplett vom Kanzler. Während Merz sagte, alle müssen die Reformen mittragen, alle müssen zahlen, es sind harte Zeiten für alle,
schiebt der Vizekanzler erst einmal lang und breit Trump und Putin die Schuld zu. Dann lockt er mit Steuersenkungen für kleine Einkommen und zeigt mit dem Finger auf Besserverdiener. Die sollen nämlich dafür gerade stehen.
Warte mal, das tun sie doch bereits. Ja. Mehr als die Hälfte der gesamten Einkommensteuer in Deutschland wird inzwischen von den oberen 10% getragen. Und wer weniger verdient, zahlt auch weniger. Die unteren 50% tragen dagegen zusammengenommen nur maximal 7% der Steuerlast.
Aber das reicht nicht. Also natürlich würde es reichen, wenn wir nicht massenhaft Geld für moralingesäuerte Prestigeprojekte raushauen würden. Machen wir aber. Und darum heißt es auch vor einigen Tagen:
Wir müssen für den gesamten Schätzraum gesamtstaatlich, also Bund, Länder und Gemeinden zusammen, mit einem geringeren Zuwachs der Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Schätzung im Oktober letzten Jahres rechnen. Das bedeutet, der Arbeitskreis Steuerschätzung rechnet mit Mindereinnahmen durch die schwächere Konjunktur von insgesamt 11 Milliarden Euro in 2026.
Insgesamt geht die Regierung sogar davon aus, dass im aktuellen Jahr knapp 18 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden. Als Grund nennt der Finanzminister auch hier wieder Trump und Putin.
Dabei ist die Konjunktur schon weitaus früher eingebrochen, etwa durch die Corona-Politik, Russland-Sanktionen, teuren Strom durch die Energiewende und natürlich durch Bürokratie. Die US-Zölle und der Iran-Krieg, die machen es natürlich nicht besser, aber es sind nicht die Hauptursachen.
Gleichzeitig hauen wir Geld für das Militär raus, als gäbe es keinen Morgen. Und wenn wir so weitermachen, dann gibt es auch keinen Morgen. Dann gibt es nur Schulden und Krieg. Sind das die Investitionen in unsere Zukunft, von der die Regierung immer spricht?
Sie verdrehen die Tatsachen. Sie leben da in einem Paralleluniversum. Und wie weit ihre Wahrnehmung dabei von der Realität entfernt ist, hat Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Baas vor wenigen Tagen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Wir haben einen Fachkräftemangel in diesem Land. Wir brauchen jeden, der hier im Land ist und arbeiten kann.
Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Spannende These und ein weit verbreiteter Irrglaube bei Sozialdemokraten. Fragen wir doch noch einen, den allseits beliebten Vielsprecher Karl Lauterbach. Er verteidigt seine Parteichefin kurz danach bei Markus Lanz.
Also diese Begrifflichkeit, diese Kampfbegrifflichkeit, Einwanderung in die Sozialsysteme, die lehne ich ab. Ich finde, dass das ein spaltender Begriff ist. Die AfD-Sprache, Einwanderung ins Sozialsystem, das also deutet an, dass die Leute also dort aufbrechen und sagen, ich gehe nach Deutschland, weil ich will dort Bürgergeld bekommen. So ist es in der Regel nicht.
Ach was, also in erster Linie denken sich diese Menschen doch wohl, ich will dahin, wo ich die besten Chancen auf ein gutes Leben habe. Ohne Vorkenntnisse der dortigen Sprache, oftmals ohne Ausbildung oder sogar Schulabschluss.
Und wo bekommt man am meisten Geld trotz geringster Qualifikation? In dem Land, wo sich bereits ganz viele meiner Landsleute niedergelassen haben. In good old Germany.
Kommst du dort also als sogenannter Flüchtling an, erhältst du als Asylbewerber zwischen 1.100 und 1.150 Euro pro Monat, inklusive Miete und Heizkosten. So viel wie in keinem anderen EU-Land.
Wenig überraschend, rund ein Viertel aller Asylerstanträge in der EU wird in Deutschland gestellt. Weit vor Spanien oder Italien, wo viele Migranten erstmals europäischen Boden betreten. Ist schon merkwürdig.
Nur mal zum Vergleich, 1150 Euro entsprechen in Afghanistan dem dreifachen durchschnittlichen Jahresverdienst.
Aber es gibt ja keine Pull-Faktoren.
Nein.
Eine beliebte Meinung, nicht nur bei der SPD, sondern auch bei der linken Opposition. So auch der Vorsitzende der Grünen Jugend, Luis Bogba.
Pull-Faktor-Theorie ist eine aus den 60er Jahren stammende Theorie, die Migrationsentscheidung erklären soll, wird aber in der Migrationsforschung nicht mehr genutzt seit Jahrzehnten, weil sie veraltet und widerlegt ist.
Ist dir mal aufgefallen, dass diese linke Jugend heutzutage so schnell spricht, als seien sie irgendwie auf der Flucht? Vielleicht ja auf der Flucht vor der Realität. Luis Bobga, Heidi Reichenegg, Luisa Neubauer, Jette Nizza, die reden alle, als hätte man das Video in fünffacher Geschwindigkeit laufen.
Na, ist doch klar. Je schneller du sprichst, desto schlechter kann dich jemand unterbrechen. Es geht dieser Generation ja gar nicht um Austausch und Debatte. Es geht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Meinung rauszupusten.
Und bei der Geschwindigkeit fällt auch weniger auf, wenn die Fakten nicht stimmen. Was sagte Herr Bobga von den Grünen, von der Grünen Jugend? Die Push- und Pull-Theorie ist veraltet und widerlegt. Dabei blendet er so für knapp 2 Sekunden einen Artikel der Tagesschau ein.
Den schauen wir uns mal an. Der Artikel ist von Oktober 22. Die Überschrift lautet: Pull-Faktoren werden deutlich überschätzt. Der Artikel ist übrigens von Pascal Sigelko, ARD-Faktenfinder, berühmt und bekannt geworden aus dem Sprengstoff aus Pflanzenschutz oder so.
Ja, unter anderem.
Irgendwie ganz so genau. War da was.
Ne? Geht auch gerne gegen Fake News vor. In dem Artikel selbst erfahren wir dann, dass es sehr wohl Faktoren gibt, die Migranten in andere Länder locken. Das seien einerseits finanzielle und wirtschaftliche Gründe, lieber Herr Bobga, aber auch Sprache und soziale Netzwerke. Mit anderen Worten, wo bereits viele Syrer leben, gehen auch viele andere Syrer hin. Oder Afghanen zu Afghanen und Ukrainer zu Ukrainern.
Und nichts anderes ist ja auch gemeint, wenn wir über Pull-Faktoren sprechen. Ja. Die sind vor allem politisch gemacht. Und gerade von linker Seite auch politisch gewollt. Zur Aussage von Bärbel Baas, der SPD-Arbeitsministerin: Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein.
Dieser Satz hat so hohe Wellen geschlagen, dass sich nun auch Mitarbeiter von Jobcentern zu Wort gemeldet haben. In der Bild, da lesen wir am Montag, besonders deutlich werde das auch bei anerkannten Flüchtlingen. Wir haben regelmäßig Fälle, da ist seit Jahren kein einziger Tag gearbeitet worden, berichtet ein Mitarbeiter. Da geht es erstmal um Sprache, Qualifikation und Integration. Ein anderer schildert konkrete Situationen. Familien mit mehreren Kindern, keine Erwerbstätigkeit, kaum Perspektive. Das sind keine Einzelfälle, das ist Alltag. Der Ton in den Jobcentern wird immer rauer. Manche kommen mit einer Anspruchshaltung rein, die uns sprachlos macht.
Noch jemand eine Anmerkung dazu?
Das Maß des Zumutbaren ist überschritten.
Angela Merkel im Jahr 2002, wenn das Maß der Zumutbarkeit bei Migration und Integration damals schon überschritten war, wie ist dann ihre Flüchtlingsentscheidung 2015 zu werten?
Als mutwillige und wissentliche Zerstörung von Sozialsystem, Gesundheitssystem, Bildungssystem, innerer Sicherheit und deutscher Gesellschaft.
Ja, denn es konnte nicht funktionieren. Und der zweite Sargnagel war dann die Entscheidung von EU und Ampelkoalition, Menschen aus der Ukraine ohne Asylantrag ungeprüft direkten Aufenthaltsrecht zu erteilen.
Und es ist schon absurd. Ohne es offiziell zuzugeben, hat auch die Regierung gesehen, die arabische Migration seit 2015 war irgendwie gar nicht das, was wir brauchen und wollen. Aber mit den Migranten aus der Ukraine, da wird bestimmt alles anders.
Schauen wir auf die Faktenlage. 59% aller nach Deutschland geflohenen Ukrainer beziehen aktuell Bürgergeld. So viel wie in keinem anderen EU-Land. Auch mehr als die Hälfte aller Syrer ist im Bürgergeld. Außerdem 47% aller Afghanen und 40% aller Migranten aus Somalia.
Verstehe ich richtig, dass die Ukrainer nach diesen Zahlen noch schlechter integriert sind als die Syrer?
Richtig.
Gut, das ist jetzt oberflächlich, da muss man ins Detail gehen. Ohnehin werden wir hier und da ein bisschen oberflächlich sein. Wir können nicht in allem ins Detail gehen. Aber ich denke, das Bild, was sie zeichnen, das ist schon plausibel. Denn das Ganze kostet. Mhm. Die Zahlen, wie viel das kostet, sind nicht so einfach zu ermitteln. Was eigentlich schade ist, weil es ja ein total wichtiges Transparenzthema wäre. Ja. Und wenn die Arbeitsministerin da so gar nichts zu verbergen hat, dann könnten wir auf jeden Fall auf Heller und Pfennig ausrechnen, was es eigentlich kostet. Ja. Und dann könnten wir uns zum Steuerzahler wenden und sagen, guck mal, es sind doch bloß 2037 Trillionen. Das lohnt sich.
Ja.
Ja, aber diese Zahlen könnten die Bürger womöglich doch verunsichern. Es gibt ein paar Hinweise.
Wenn Sie sehen, dass wir jetzt da allein fürs Bürgergeld nach den Planungen der Regierung, es kann auch mehr werden, 58 Milliarden Euro ausgeben. Wenn Sie denken, dass 50% der Bürgergeldempfänger Ausländer sind.
Sagt Thilo Sarrazin. Und Ähnliches hat er ja bereits 2010 prognostiziert. Wir bringen noch mal etwas Ordnung in diese Zahlen. Was will uns Herr Sarrazin sagen?
59 Milliarden Euro pro Jahr zahlen Bund, Länder und Kommunen für alle Bürgergeldempfänger. Da die Hälfte keinen deutschen Pass haben, wären das gerundet in etwa 30 Milliarden.
Fairerweise muss man dazu sagen, dass nicht alle ausländischen Bürgergeldempfänger sogenannte Flüchtlinge sind, aber doch der unglaublich allergrößte Teil.
Die 30 Milliarden sind aber vermutlich trotzdem zu gering. Denn unter den Bürgergeldempfängern mit deutschem Pass haben auch noch mal rund 15% einen Migrationshintergrund. Sind also eingebürgerte Migranten oder in Deutschland geborene Kinder von migrantischen Familien.
Also müssten wir eher mit 35 bis 40 Milliarden Euro jährlich Bürgergeldkosten durch Migration rechnen. Das lässt sich ja durchaus sehen und liegt übrigens schon jetzt über dem, was uns die Bundeszentrale für politische Bildung so ausrechnet.
Aber es geht ja weiter. Wenn wir wissen wollen, wie teuer Migration insgesamt ist, müssen wir natürlich auch auf Asylbewerber schauen. Die bekommen Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, außerdem Unterkunft, Verpflegung, Dolmetscher, eine Verwaltung, Sicherheitsdienste, Reinigungspersonal und so weiter und so fort.
Nach offiziellen Schätzungen sind das zwischen 10 und 15 Milliarden Euro pro Jahr, die noch einmal obendrauf kommen. Nur durch Asylbewerber, deren Verfahren noch geprüft wird, die geduldet werden oder sogar ausreisepflichtig sind.
Aber Moment mal, was ist denn mit unseren Rentnern? Hatten wir nicht kürzlich die Meldung, dass mittlerweile mehr als ein Drittel aller Menschen, die eine Grundsicherung im Alter bekommen, keinen deutschen Pass haben?
Gut aufgepasst, Benjamin. Das Statistische Bundesamt hat dazu einige Schätzungen veröffentlicht. Und darum müssen wir unser Budget noch einmal erhöhen. 4 bis 5 Milliarden kommen obendrauf. Das sind die geschätzten Kosten für ausländische Leistungsbezieher im Alter.
Mhm. Ja, ist das die Migration, die die Grünen gerne haben wollen? Mhm. Also sie behaupten ja, dass Fachkräfte zu uns kommen, dass unser Land ein demografisches Problem hat und dass das gelöst wird durch Zuwanderung. Aber was ist denn, wenn Rentner zuwandern?
Richtig. Oder schlecht Qualifizierte, die dann aber sehr schnell in die Rente kommen, die sie nicht verdient haben.
Hm. Ja, das war es aber noch nicht.
Nee.
Wird nicht aktuell bei der Krankenkasse beklagt, dass der Bund viel zu wenig zahlt? Das sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen.
Stimmt. Zwar finanziert der Staat die Gesundheitsversorgung der Bürgergeldempfänger, aber viel zu wenig. Laut GKV ist das so eine Lücke von bis zu 12 Milliarden pro Jahr. Wenn wir anteilig wieder Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigen, wären das noch einmal 6 bis 8 Milliarden Euro obendrauf.
Da kommt man ja wirklich gar nicht mehr hinterher. Was ist denn jetzt unser bisheriges Fazit? Wie viele Kosten entstehen durch Migration pro Jahr Steuerzahlern und Krankenkassen?
Das sind nach unseren Berechnungen ungefähr 65 Milliarden Euro. Wahrscheinlich haben wir aber versteckte Kosten vergessen. Etwa bei Abschiebungen. Die sind durchaus auch teuer. Oder zum Beispiel das Kindergeld. Denn Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit erhalten pro Jahr insgesamt 12 bis 13 Milliarden.
Ja klar, es gibt auch eine Menge Ausländer, die dem Staat sogar große Einnahmen bringen. Die hier seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten arbeiten. Aber deckt das die großen Kosten auf der anderen Seite? Wohl kaum.
Und jetzt rufen wir uns noch einmal Lars Klingbeil und Friedrich Merz ins Gedächtnis, die sich darüber beklagen, dass es im Haushalt ein Loch gibt und die uns sagen, dass wir darum eben bereitwillig mehr geben sollten.
Die uns darauf einschwören, dass Steuern erhöht und Einschnitte gemacht werden müssen, weil sie mit unserem Geld nicht auskommen, weil wir neben Krieg und Klimawahn auch noch deren Migrationspolitik bezahlen sollen.
Dann würde ich sagen, kann einem nur schlecht werden. dann kann man nur wütend werden. Als vernünftig denkender Mensch kann man dann nur deren Rücktritt fordern. Und es wäre noch das Mindeste. Aber wisst ihr, was das größte Problem ist? Vernünftig denkende Menschen sind da draußen im Land leider weiter Mangelware.
Sollten uns endlich wieder mehr fragen, was kann der Staat eigentlich für mich tun? Ich habe Antworten darauf. Ich will, dass der Staat mir Frühstück bringt. Ich will, dass morgens an der U-Bahn der Staat steht und halt jemand, der vom Staat bezahlt, ihr wisst, und mir Käsebrötchen, ein anderes Brötchen und ein Büchermüsli sagt. Und guten Morgen, Frau Nietzsche, was wollen Sie denn heute? Das ist, was der Staat für mich machen kann.
Und absurder wird's heute auch nicht mehr. Wobei, wir schreddern ja auch gleich noch.
Also, das war Jette Nietzsche, einer meiner liebsten Internetpersönlichkeiten in Deutschland. Sie ist ja letzten Endes ein Troll. Sie ist ein Internet-Troll, der nur nach Aufmerksamkeit strebt Natürlich. Und damit Klickzahlen generiert. Aber sie war ja vorher Bundesvorsitzende der Grünen Jugend. Sie war eine hoffnungsvolle Vertreterin von Bündnis 90 Die Grünen. Und dieses Schema hast du in der Partei ja immer wieder. Ja. Die Nervigsten kommen da in wichtige Positionen und werden dann Bundestagsabgeordnete. Es ist wirklich lachhaft, was diese Partei macht. Und sie ist auch symptomatisch für ein allgemeines Denken. Gib. Die sind alle Häuptlinge vom Stamme Nimm.
Ja.
Sie nehmen einfach zu gerne. Mhm. Liebe Jette Nietzsche, es gibt übrigens in Berlin mehrere Sozialkaufhäuser. Da kosten Klamotten 1 Euro. Mhm. Da kannst du hingehen, kannst du dich eindecken. Das Leben als Mittellose oder Person mit geringem Einkommen oder auch auf Bürgergeld, das lässt sich gestalten. Man kann damit durchkommen. Man muss bloß wissen, wie es geht. Und wenn ich dann so höre, die Afghanen oder Iraker oder Irak oder wer auch immer, du hast gesagt, Afghanistan, Durchschnittsjahreseinkommen müsste ja so bei 380 Euro liegen. Mhm. Überleg mal, da müsstest du ja von dem Geld, was du in Deutschland bekommst, nur 30 Euro wegpacken und könntest einen Afghanen Vollzeit beschäftigen im Heimatland.
Richtig.
Und da sagt ihr, es gibt keine Pull-Faktoren. Mhm. Ihr müsst mal die Dimensionen klarkriegen. Und du kommst nach Deutschland, du weißt, dass du hier nicht unbedingt arbeiten musst. Du nimmst trotzdem eine Arbeit an, die am besten auch noch schwarz ist. Das heißt, du verdienst auf einmal deutlich mehr. Ein Vielfaches von dem, was du in Afghanistan verdienst. Mhm. Ob du arbeitest oder nicht, eigentlich egal. Du lebst in einer Community mit vielen anderen Afghanen. Du hast hier deine Supermärkte, du hast hier deine Barbiere, du hast alles. Du hast deine Shisha-Bar, du kannst hier echt entspannt leben.
Ja.
Ja, du musst auch die Sprache überhaupt nicht können, weil du eine Community hast. Und wenn du krank wirst, meine Güte, dann gehst du in Afghanistan wohin, fährst 300 Kilometer bis nach Kabul und kannst darauf hoffen, dass irgendwer dir da mal einen Zahn zieht.
Ja.
Und hier in Deutschland gehst du ganz entspannt zum Zahnarzt und der macht dir dein Gebiss. Es geht aber für die gesamte Gesundheitsversorgung. Dieser Aspekt, innere Sicherheit, prosperierende Wirtschaft im Vergleich zu Afghanistan, Gesundheitsvorsorge, soziales Sicherungssystem, das sind die Top-Pull-Faktoren für die ganze Welt. Und deswegen ist die Welt zu Gast bei Freunden und die Freunde nennen sich Deutschland. Das ist so offensichtlich, dass jeder Linker, jeder Sozialdemokrat, der das negiert, sofort in die Klapsmühle gehört. Ja. Und genau so verliert ja auch eine Wahl nach der anderen.
Natürlich.
Entschuldigung, Joppa, ein Wort noch.
Ja, bitte.
Nächstes Thema. Der Deutsche Gewerkschaftsbund. Nein, wir werden alle sozialen Sicherungssysteme aufrechterhalten, denn auf jeden Fall wird es der Wirtschaft schlechter gehen, wenn wir sozialen Sicherungssysteme antasten. Nein, Wirtschaft und soziale Sicherungssysteme sind eine Seite derselben Medaille. Mhm. Nur wenn es der Wirtschaft gut geht, kannst du die sozialen Sicherungssysteme finanzieren.
Natürlich.
Und die sagen das, als wenn die erneut Politik für Arbeitslose machen würden. Der DGB müsste sich eigentlich hinstellen und sagen, wir wollen mehr Netto vom Brutto. Das bedeutet, wir sind selber gegen zu viel Staat. Was die aber immer fordern, ist mehr Staat, mehr Staat, mehr Staat. Ein Klingbeil, eine SPD, die Grünen, die Linken, die fordern permanent nur mehr Staat.
Hast du denn jemals vom Deutschen Gewerkschaftsbund gehört, wir müssen auch mal die Arbeitgeber stärken, damit wir überhaupt genug Jobs haben, weißt du? Und du sagst es ja völlig richtig, stattdessen werden SPD oder auch grüne Positionen, manchmal auch linke Positionen vertreten, übrigens auch bei Energie und Klima, die eindeutig zum Stellenabbau in Deutschland führen. Die arbeiten gegen ihre eigenen Mitarbeiter, Mitglieder. Du bist nur DGB-Mitglied, wenn du Arbeit hast. Wenn du deinen Lebtag nicht mehr arbeiten kannst, dann brauchst du auch keine Gewerkschaft.
Na gut, da kenne ich mich nicht genug aus, aber der Arbeitgeber existiert bei denen nur als Feindbild.
Ja.
Nur als jemand, der sie ausbeutet.
Ja, ja.
Ach ja, deswegen, weißt du, klar, die Albrecht-Brüder oder Schwarz von Lidl, das sind wirklich Superreiche mit etlichen Milliarden. Aber die geben auch seit Jahrzehnten Tausenden und Zehntausend Menschen vernünftige Jobs. Hm. Und das wird einfach, diese Sozialpartnerschaft existiert gar nicht. Klingbeil macht permanent eine Rhetorik gegen Leute mit Geld.
Ja.
Gegen Leute, die dieses Land aufgebaut haben. Und das geht mir echt gegen den Strich. Nicht, weil ich ein Mensch mit Geld wäre. Wisst ihr, was ich erben werde?
Nichts.
Gar nichts. Soweit ich weiß, werde ich kaum einen Euro erben. Aber trotzdem finde ich es ein Skandal, wenn ein Kling bei sich dahinstellt und dann so eine Milchmädchenrechnung aufmacht und dann etwas sagt im Sinne von, jährlich werden in Deutschland 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt und der Staat kriegt davon nur 13 Milliarden. Das kann ja so nicht angehen. Ja, richtig, Herr Klingbeil. 0 Milliarden stehen Ihnen zu. Gar nichts steht Ihnen zu. Ja. Das ist die Wahrheit. Mhm. Ich trete gerne ein für alle Erben. Denn die Erben, deren Eltern haben es geschafft, in diesem Steuersystem, in diesem Sozialstaat, mit ihrer harten Arbeit Geld wegzulegen und von diesem mehrfach versteuerten Geld ein Haus zu kaufen, eine Hypothek aufzunehmen, abzubezahlen, sodass sie ein Eigentum hatten.
Ja.
Und dann kommen die so zu uns und sagen, das ist aber nicht fair. Das ist ja total ungerecht.
Mhm.
Das ist Generation ungerecht.
Und dann kommen die Grünen noch und sagen, ach so, das Haus muss jetzt leider sanieren.
Enteignung auf allen Ebenen. Ja. Und weißt du, dann habe ich zu Hause eine Debatte, dann sagt meine Frau tatsächlich, naja, ist ja schon ungerecht, wenn da jetzt so eine alte Frau in einem großen Haus wohnt. Da könnten ja auch mehr Leute drin wohnen. Da sage ich, weißt du was? Da mischen wir uns mal besser nicht ein. Das ist die Entscheidung der Frau,
natürlich,
der das Haus gehört.
Ja.
Das geht dich gar nichts an.
Ja. Wir mischen uns doch hier nicht in die privaten Eigentumsverhältnisse von Menschen, weil sonst sind wir wirklich bei ganz anderen Staaten, die den Bürgern wirklich bis ins Wohnzimmer und bis ins Schlafzimmer kommen. Und ich dachte, das wollten wir. Ich dachte, wir sind eine Demokratie. Ich dachte, das ist hier Meinungsfreiheit und generell Wohnen und also
Entschuldigung. Es gibt tausende Gründe, warum Eigentum teuer geworden ist und warum Mieten teuer geworden sind. Tausende Gründe. Dazu gehört unter anderem die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und der europäischen Regierungen, die Verschuldungen, internationale Gelder, die zum Beispiel nach Berlin geflossen sind. Dazu gehören Bauvorschriften, dazu gehört zu wenig Baufortschritt, was auch damit zu tun hat, dass die Ämter zu wenig Baugenehmigungen erteilt haben. Dazu gehören Umweltinitiativen, die verhindert haben, dass das Tempelhofer Feld gebaut wird. Ständig gibt es eine Initiative, sobald irgendwie nördlich von Pankow da was Neues, schon gibt es eine Initiative. Das sind alles ganz, ganz viele Gründe, warum Mieten so teuer sind. Und die Migration, der Zuzug von allen möglichen Ländern Europas nach Berlin, von Israel, von den USA, von überall hierher und der Zuzug von Syrien, Afghanistan, Ukraine und so weiter. Das drängt alles auf den Berliner Wohnungsmarkt. Ja. Aber die Antwort der Linken ist ausschließlich, die Vermieter sind schuld. Und das ist brutaler Linkspopulismus. Und kein Verfassungsschutz kommt auf die Idee, da mal genau hinzukommen. Mhm. Das ist mich, wisst ihr was? Ich fordere doch keine Beobachtung von Linken durch den Verfassungsschutz. Bitte nicht. Aber es ist doch offensichtlich, dass das eine idiotische Politik ist. Und dass die dann in Berlin 20% der Stimmen bekommen werden.
Mhm.
Ja, weil 20% der Leute genauso verflacht denken. Die denken nicht eine Sekunde bis weiter als vor dem Brett vorm Kopf. Das sind richtig neidische Leute. Neidi Reichenschreck. Im Leben nichts erreicht, aber so eine Fresse. Das sind die Berliner Linken. Das sind die urbanen Großstadtmenschen.
Nein.
Könnte ich wirklich das Kotzen kriegen?
Sie hat ja schon eine sehr hohe Zahl an Followern erreicht.
Nein, Neidi Reichenschreck ist eine gute Populistin.
Ja.
Es war jetzt nur sinnbildlich.
Ja, ja.
Ach, scheiß drauf. Kommen wir zum Webtipp.
Machen wir. So.
Wolfram aus der Basta Berlin-Gemeinde hat uns den geschickt.
Grüße.
Und es passt auch sehr gut zum ersten Teil unserer heutigen Sendung. Es geht um den Wehrdienst und die Musterung.
Hm. Also was kann die Jugend tun, um möglichst zielsicher den Dienst an der Waffe zu verweigern?
Da habe ich die Idee her, die ich vorhin gesagt habe.
Du hast ein bisschen geklaut.
Ich hab heute zweimal geklaut. Einmal hier und einmal von Professor Höres mit der Medaille. Er wird wissen, was ich meine.
Also es geht nämlich um Jan Song King. Und der hat sich nämlich dieser Frage der Musterung angenommen und das Ganze musikalisch beantwortet. Das Lied heißt Kleidungstipps zur Musterung. Unser heutiger Webtipp und hier für euch ein kleiner Ausschnitt.
Mensch Junge, du bist 18, das ist doch viel zu jung, sich fürs Sterben zu bewerben bei dieser Musterung. Wenn du zu locker rangehst, dann haben die dich am Arsch und setzen bei Gelegenheit dich irgendwann in Marsch. Ich hätte ja paar Ideen, wie du die dort verstörst und ein für alle Male ausgemustert wirst. Das Aussehen ist ganz wichtig und deswegen hab ich für den Musterungstermin schon mal was rausgesucht für dich. Die Stöckelschuhe von Modern und ihre Nylonstrümpfe, ein AfD-Anstecker an einem T-Shirt, Ungeimpfte, dicke Russen-Schapka und ein Palli-Tuch noch um und fertig ist das Outfit.
Ein Ausschnitt war das aus Kleidungstipps zur Musterung von Jan Song King, zu finden unter anderem auf seinem YouTube-Kanal k.g.s. und natürlich auch unter unserer heutigen Folge nochmal verlinkt. Und wir schreddern. Und das möchten wir mit einem kleinen Video einleiten. Guckt's euch einfach mal an.
Klick, 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 klick. Klock, 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 klock. Es haben sich hier diverse Lebewesen aus der ganzen Welt angesiedelt. Und wir testen, was passiert eigentlich, wenn alle Spezies die gleichen Rechte haben. Und was gibt es für Möglichkeiten, dann Entscheidungen zu treffen, die von einer Mehrheit unterstützt werden und trotzdem niemanden benachteiligen.
Ja, jetzt fragt ihr euch, was das soll. Ne? Dazu gebe ich dir jetzt diesen Artikel von News, Benjamin.
Organismendemokratie als politische Bildung. Bundesregierung fördert Würmerparlament.
Ja.
Mit über 100.000 Euro Steuergeld.
Rückseite kannst du nochmal.
Die Bundesregierung förderte einen Verein für Organismendemokratie mit über 100.000 Euro Steuergeld. Dies geht aus der Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der AfD hervor. Die Organismendemokratie beteiligt von Bäumen und anderen Pflanzen über Wirbeltiere, wirbellose Tiere und Pilze bis zu Bakterien und Viren, alle Arten von Lebewesen, die einen gemeinsamen Lebensraum besiedeln.
Und für alle, die das Video nicht gesehen, sondern nur gehört haben, also die verkleiden sich dann auch als Insekten, als große Schaben oder eben als Baum und machen dann so ein Parlament, wie dann die unterschiedlichen Bedürfnisse der Demokratie miteinander dann auskommen. Sagen wir es mal so.
Das ist Quatsch.
Es ist vielleicht etwas spleenig. Könnt ihr euch auf organismusdemokratie.org auch angucken. Ich habe ja gar nichts gegen Leute, die sich treffen und vielleicht auch Sachen machen, die irgendwie ein bisschen merkwürdig wirken. Aber das müssen wir doch nicht mit Steuergeld finanzieren, oder?
Nein.
Nein.
Also egal, was die Leute machen. Also privat irgendwie mit Hundemasken. Wenn sie das in ihren vier Wänden machen, bitte sehr, aber kein Steuergeld. Würmerparlament, bitte kein Steuergeld. Es gibt tausend Sachen. Black Metal.
Es kommt bestimmt aus dem Topf der Demokratieförderung.
Naja, bestimmt sogar. Nein, das ist totaler Quatsch. Und da fehlen wieder 100.000. Weißt du, wir reden ja immer so, Milliarden. Oh, da fehlen jetzt aber 18 Milliarden, das ist aber blöd. Ja, wenn da 18 Milliarden fehlen, da brauchen wir doch über 100.000 gar nicht reden. Ja. Das können wir doch einfach raus. So. Nee, überlegt doch mal, stellt euch mal vor, ihr trefft einen von diesen Würmern. In der Kneipe. Und er wurmt sich Richtung Bar. Und du so, ey, du siehst ja lustig aus. Was machst du denn? Naja, ich bin Wurm. Finanziert von der Bundesregierung. Und dann denkst du, was? In welchem Film bin ich denn gerade?
Das mache ich falsch.
Das ist doch ein typisches Beispiel für NGO-Spinnerei. Das geht nicht. Ich dachte ja so, warum finanziert die Bundesregierung Würmer? Weil die auch keinen Rückgrat haben? Oder ich dachte mir, warum finanziert die Bundesregierung Würmer? Naja, also die Letzten, die irgendwann nicht mehr AfD wählen, das sind nur noch Bakterien, Viren und Pilze. Und das sind viele. Und so können wir die Brandmauer aufrechterhalten.
Richtig. Ganz, ganz niedrigem Niveau.
Sehr geehrter Herr Wurm, Sie haben leider keine Hände, um das Kreuz zu machen. Darf ich bitte bei Ihnen grün kreuzen? Leute, das ist doch total gaga.
Hau weg den Mist.
Aber gerne. Also. Ja, Joppa, ich muss ja sagen, ich würde jetzt ungern mit Ihnen allein im Dunkeln sein, aber hier allein mit Ihnen im Licht, ohne unseren Techniker, der heute in Regenschauer gekommen ist und deswegen nicht gekommen ist, finde ich eigentlich ganz munter hier.
Schön.
Ja, fand ich schön.
Ja, aber wir haben ja Audition da draußen, also Publikum, nämlich euch. Für heute sind wir aber schon wieder durch. Wir entlassen euch jetzt ins lange Wochenende. Unser Tipp, Fernsehen aus, Freizeit an, Handy in die Ecke schmeißen und auch mal kurz den Wahnsinn da draußen vergessen. Vielleicht auch eine Runde grillen, Bierchen mit guten Freunden. Das wäre doch was.
Das machen wir.
Krakauer, Pute, das sind die Sachen, die ich gerne grille.
Das sieht doch richtig cool aus.
Ja. Saugut.
Das schmeckt wunderbar.
Grillen mit Scholz, Klingbeil, Amthor, Söder und Merz. Schöner ist vermutlich nur eine Kreuzfahrt mit Hantavirus. Ob es für unsere Regierung wohl noch Tickets gibt? Wir sagen für heute Ahoi und sind dann nächste Woche wieder für euch da, wenn ihr das denn so wollt.
Richtig. Und wir sind euch natürlich sehr, sehr dankbar für die ein oder andere Schenkung. Die freigebige, die BEZ-Zentrale ist geöffnet. Wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr entweder hier unter dem Video oder auf basta.berlin. Und wenn ihr uns schreiben wollt, sehr, sehr gerne redaktion@basta.berlin. Das lesen wir gern. Da antworten wir meist auch.
Ja, vielen, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung. Ich kann garantieren, dass Teile dieser Unterstützung auf jeden Fall in den Vatertag investiert werden, ja. Also in Bier.
Herrentag.
Und definitiv kann ich euch sagen, dass 0% in Richtung Würmerparlament gehen.
Aber sowas von.
Das war's mit 323. Nächste Woche ist dann 324 dran. Unsere Folge 324. Das wird der Donnerstag, der 21. Mai 26 sein. Und vorher gibt's noch einen Basta-Wochenstart. Da wird's bestimmt wieder richtig schmissig. Mein Name ist Benjamin Golme. Ahoi.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und...
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.